Egal, ob man auf Oscar-nominierte Filme wie Black Swan, Inception oder The Social Network steht, oder ob man lieber Schweizer Filme schaut, jeder Film fängt zuerst einmal mit einer Idee an. Und dann geht es Jahre, bis er auf die Leinwand kommt. Input zeichnet darum heute den Weg nach, wo ein Film von der ersten Idee bis zur fertigen Fassung im Kino macht. Wir reden mit dem Drehbuchautor Michael Lewinsky, sind zu Besuch auf einem Filmset und schauen, wie man an einem Film am Schnittplatz das Laufen beibringt. Redaktion und Moderation Christian Flückiger.
Und bitte?
Eine Idee, das ist so wie ein... Ja, wie so ein kleines Tier, das muss genug Kraft haben, um sich ein bisschen selber am Leben zu erhalten, damit man es dann nachher auch wirklich aufpäppelt.
Sobald man sich irgendwie mit der Arbeit auseinandersetzt und über eine Szene anfängt zu diskutieren, dann taucht man eben wieder ein in die Orte, in die Figuren und in ihre Geschichten. Und dann wird ja all das so lebendig. Und dann ist es eben kein Büro mehr, sondern es ist irgendwie ein Ort, wo man mit diesen Figuren ist und wo die leben und wo man die versucht zu begleiten und in die richtige Form zu bringen. Ja, und dann ist es ein sehr abwechslungsreicher Ort.
Aus den ersten Notizen wird dann irgendwann vielleicht mal ein Exposé, wo man, das sind ein paar Seiten, wo man dann mal zeigt, einem Produzenten oder einem Fernsehredakteur, um dann überlegen, ob man aus dem könnte etwas machen könnte. Und dann ist es ein langer Prozess, dann schreibt man, also man Drehbuch ein Jahr, zwei Jahre, bevor man dann wirklich einen Film drehen kann.
Man wälzt im Kopf, bevor man einschläft, noch die Bausteine herum, die nicht passen wollen, und versucht sich zu überlegen, wie dass man hier Brücken kann schaffen kann. Es ist nicht wirklich etwas, das man am 6 Uhr zu oben abschalten kann.
Und Kap! Gut, haben wir. Input!
Gewisse Filmmomente, die vergisst man nie mehr.
You want it. We need it. Must have. Precious.
Der Gollum in Lord of the Rings, wenn er mit sich selber redet und die Hände nach seinem Precious, seinem Schatz, einem Ring ausstreckt. Oder der Arnold Schwarzenegger, der in seinem Maschinenenglisch als Terminator gerade wieder zurück ist.
I'll be back.
Oder der Hannibal Lecter, der in Silence of the Lambs erklärt, dass Chianti und Fava-Bohnen wunderbar zum Menschenleben passen.
A census taker once tried to test me. I ate his liver. With some fava beans and a nice Chianti.
Solche Filmmomente schaffen, die für immer bleiben, das ist der Traum von jedem Filmemacher. Und egal, ob es ein Fantasyfilm oder eine Komödie soll sein, anfangen tut der Traum immer gleich. Mit einer Idee für eine Geschichte, die für einen ganzen Film verhebt. Und auf die muss man zuerst einmal kommen. Gehen wir darum zu einem, der davon lebt, dass er Ideen hat, die einen ganzen Film trägt, zu Michael Lewinsky. Für seinen Film «Der Freund» hat er 2008 den Schweizer Filmpreis «Quarz» bekommen. Und seine Beziehungskomödie «Die Standesbeamtin» war ein Publikumserfolg. Es geht in dem Film um eine Standesbeamtin, die sich in einen Mann verliebt, den sie eigentlich verheiraten sollte. Bei beiden Filmen hat Michael Lewinsky das Drehbuch geschrieben, teilweise allein, teilweise mit Unterstützung. In der Bürogemeinschaft von Michael Lewinsky herrscht kreatives Chaos. Der Stil Brockenhaus. Sein Schreibtisch ist übersät mit Briefen und Zetteln. Zweit drauf steht sein Laptop. Das ist also der Ort, wo Michael Lewinsky seine Ideen aufschreibt. Entstehen tun sie aber meistens an einem anderen Ort.
Normalerweise kommen die Ideen immer dort, wo man sie nicht erwartet. Das ist so ein bisschen wie ein blinder Fleck, dort, wo man... Wenn man zu fest darauf ansteht, dann sieht man es nicht. Und wenn man so ein bisschen knapp da vorbeischaut, dann kommen wir zusammen.
Wo ist denn zum Beispiel die Idee entstanden für Ihren letzten Film, «Die Standesbeamtin»?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, das ist einfach... wir haben ja dort, also ich und meine Frau, wir haben geheiratet und sind dann auch in der Vorbereitungsphase auf das Standesamt. Dann habe ich das überhaupt das erste Mal gesehen. So, und habe gedacht, dass in der Vorbereitung, das ist ein interessanter Beruf, dass da Büro... Angestellte in Liebesdingen praktisch staatlich so einen wichtigen Schritt begleitet. Das ist so eine Mischung aus Pfarrer-Seelsorgerarbeit und einer sehr büroamtlichen Angelegenheit. Und das habe ich spannend gefunden.
Und der Moment, den Sie gefunden haben, aus dieser spannenden Begebenheit, wird jetzt ein Film oder mache ich einen Film? Wissen Sie das noch, was dort so ein bisschen der auslösende Moment war?
Das kann ich auch nicht mehr sagen. Aber es ist natürlich so, wenn man ich schreibe jetzt seit 10 Jahren oder so, schreibe ich Drehbücher. Und man tut natürlich immer überlegen, wäre das eine Geschichte, wäre das ein Film, bei allen möglichen Sachen, die man sieht oder liest. Das ist fast ein bisschen automatisch, dass es durch den Filter durchgeht. Und da ist einfach etwas im Filter hängen geblieben, wo man dann meistens, also ich habe viele Ideen und die meisten vergesse ich ja gerade wieder. Und meistens ist es so, wenn dann eine Idee mal ein bisschen hängen bleibt und auch ein paar Monate später immer noch da ist und wächst und immer wieder mal darüber nachdenkt, dann lohnt es sich, um wirklich mal etwas aufzuschreiben.
Dann schreiben Sie etwas auf und wie werden aus den ersten Notizen einen Film nachher?
Das ist ein langer Weg. Also aus den ersten Notizen wird dann irgendwann vielleicht mal ein Exposé, wo man, das sind ein paar Seiten, wo man dann mal zeigt, einem Produzenten oder einem Fernsehredakteur, um dann überlegen, ob man aus dem könnte etwas machen. Irgendwann an einem gewissen Punkt muss es immer einen Auftrag geben, weil auch ich muss meine Miete zahlen. Und das heisst, irgendwann muss man sich entscheiden, dass man das wirklich will machen. Und dann ist es ein langer Prozess. Dann schreibt man also ein Drehbuch ein Jahr, 2 Jahre, bevor man dann wirklich kann einen Film drehen kann.
Die Idee zu einem Film ist ein erster Schritt. In einem zweiten Schritt muss sich die Idee dann bewähren. Sie muss wachsen. Aus der Idee muss eine Handlung entstehen und die muss nicht nur einem Drehbuchschreiber, sondern auch noch einem Produzent gefallen und den Leuten, die das Geld dafür geben.
Das Besondere sind nicht die Ideen, die man hat und die man aufschreibt, sondern das Besondere ist, wenn eine wirklich überlebt und irgendwie beständig sich irgendwie durchsetzt. Und da gibt es nicht eine Regel, wie das funktioniert. Aber ich glaube, eine Idee, das ist so wie ein... Ja, wie so ein kleines Tierli, das muss genug Kraft haben, um sich ein bisschen selber am Leben erhalten, damit man es dann nachher auch wirklich aufpäppelt.
Wenn Sie da einen Kompromiss eingehen, wenn wir jetzt beim Bild von dem kleinen Tierli bleiben, dann jetzt halt eine Filmförderung oder ein Produzent sagt, ja, das Tierli gefällt mir, aber der Schwanz müsste noch ein bisschen länger sein und die Zähne vielleicht noch ein bisschen grösser. Und die Farbe finde ich eigentlich auch nicht so gut von dem Tier. Muss man da einen Kompromiss eingehen, damit man überhaupt irgendwann zu einem Ende kommt? Oder bleiben Sie dort hart und machen halt nur die Sachen, wo Sie keinen Kompromiss eingehen müssen?
Es ist nicht jede Veränderung ein Kompromiss. Aber man kann sicher sein, dass jemand sagt, der Schwanz muss länger sein und jemand anderes sagt, er muss kürzer sein. Und dann bleibt es wieder an mir eigentlich, zu entscheiden, ob, was ich finde. Oder ob mir das eine oder das andere mehr einleuchtet. Und das mache ich dann. Aber man kann sicher sein, es gibt immer so viele Meinungen, dass man sie in all möglichen Richtungen könnte verändern und dass man aus jeder Geschichte immer könnte einen Krimi oder einen Liebesfilm machen, dass man es könnte zu einem Kurzfilm oder zu einem Mehrteiler machen. Es ist immer ganz viel möglich und am Schluss muss man die Einwände oder die Vorschläge nehmen, die einem am meisten einleuchten.
Sagen wir, Sie haben einen Produzent gefunden, der auf die Idee anspringt. Sie haben vielleicht auch Fördergelder bekommen für die Idee aufgrund von dem Treatment. Dann geht es ja darum, ums Drehbuch zu schreiben. Wie machen Sie das? Wählen Sie sich da bei allen Stellen ab? Aber Ihre Frau sagt, 3 Monate, musst du jetzt gar nicht wählen von mir, ich bin jetzt am Drehbuch schreiben, oder wie läuft das?
Für Fassungen melde ich mich schon ab. Aber 3 Monate, das ist jetzt auch im Moment ein bisschen lange Zeit. Es ist eher so, dass ich dann sage, ich gehe jetzt eine Woche oder zwei auf Berlin und dann melde ich mich wirklich ab und schreibe dort. Und probiere dort möglichst eine Fassung zu schreiben. Und nachher komme ich wieder zurück und rede mit ganz vielen Leuten darüber und mache mir Notizen und Gedanken, bis ich so weit bin, um die nächste Fassung zu schreiben. Und dann gehe ich wieder und ziehe mich ein bisschen zurück. Ja.
Und wie viele Fassungen gibt es einmal vom ersten Versuch bis zum fertigen Drehbuch? Wie viele so Zyklen da leben Sie da?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt auch fest davon ab, ob man einen Genrefilm macht, also das heisst, ein Film, der ein bisschen klare Strukturen hat oder ob man etwas Freies, Eigenes probiert zu erfinden, was es meistens noch ein bisschen schwierig ist. Aber das können schon 8 Fassungen sein oder so.
Ihren Vater schreibt ja auch Drehbücher, schreibt auch Romane. Zeigen Sie dem Ihre Fassungen nämlich auch?
Ab und zu liest er auch etwas von mir, ab und zu liest ich auch etwas von ihm. Aber es gibt auch ganz viele eben andere Leute jetzt, von Freunden, von Kollegen, die auch schreiben, bis hin zu professionellen Drehbuchlesern, also Dramaturgin zum Beispiel, wo ich immer wieder auch etwas zum Lesen gebe, wo sozusagen für Geld das liest und für Geld dann auch wieder einem Rückmeldungen gibt dafür.
Sie haben gesagt, Sie ziehen sich dann zurück, jeweils, um die Fassungen überarbeiten. Ein Drehbuch, dass man ja witzige Dialoge zum Beispiel hat, wenn man eine Komödie macht. Wie kommt man denn da auf die witzigen Einfälle, wenn man da allein vor dem Computer sitzt?
Ja, das frage ich mich auch mal sagen. Aber wobei, die Dialoge oder so, das ist meistens das kleinste Übel. Also, wenn man mal die Geschichte hat, wenn man die Figuren hat, wo das ist wie auf einem Schachbrett, muss man die Figuren zueinander anordnen, man muss, die müssen ja alle etwas wählen. Wenn man das im Film, wenn man das einen Film sieht, am Schluss denkt man immer, das ist jetzt noch lustig, was der gesagt hat, das hat jemand geschrieben. Und man vergisst manchmal beim Schauen ein bisschen, dass jemand wirklich halt all die Figuren erfunden hat und sich mal vorgestellt hat, dass es halt da eine gibt, wo keine Ahnung, dieses will und eine gibt, wo jenes will und dass die sich darum in den Weg kommen und dass die darum Streit überkommen. Und das ist eigentlich die grosse Arbeit. Und wenn man die zwei Figuren dann richtig hat und die richtig aufeinander prallen, dann tun die eine Art Dialog fast von selber erfinden.
Also Sie haben lange, bis Sie wirklich wissen, quasi, wer ist das Personal und wie fühlt sich das Personal an? Was hat das quasi für eine Geschichte, das Personal? Und dann kommen wir den Dialog von allein.
Bei mir ist es ein bisschen so. Also, vor allem, wie steht das Personal zueinander? Also, wie soll ich sagen, es gibt ja nicht eine gute Szene, wenn zwei, und sagen jetzt noch so interessante Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, nebeneinander im Bus sitzen. Weil sie sitzen einfach nebeneinander im Bus und steigen irgendwann wieder raus. Da gibt es ja keine verrückte Szene. Das heisst, man muss etwas finden, auch, was die Leute verbindet, was die Leute zu Konflikt treibt. Und das ist halt die Arbeit des Drehbuchautors.
Eigentlich wahnsinnig, wenn man sich vorstellt, dass es diverse Anläufe braucht und schnell mal ein bis zwei Jahre dauert, bis ein Drehbuch fertig ist. Der Michael Lewinsky erklärt den langen Prozess so. Bei der ersten Fassung sei vielleicht die erste Hälfte gut. Dann nehmen wir sich bei der zweiten Fassung die zweite Hälfte vor, merke ich aber, dass jetzt ein ganzer Erzählstrang raus müsse und die Hauptfigur 10 Jahre jünger müsse sein. Bei der dritten Fassung sei dann zumal der Charme der Geschichte weg, bei der vierten Fassung die Luft aus und bei der fünften Fassung hat man dann endlich einen Durchbruch. Dafür überzeuge ich aber den Schluss der Geschichte nicht mehr. Darum müssen wir bei der sechsten Fassung dann auch wieder den Anfang ändern. Und dann finde ich die Filmförderung wieder den Anfang nicht gut und die Leute vom Fernsehen vermissen den Erzählstrang, den man bei der dritten Fassung rausgenommen hat. Und so ist man dann schnell einmal bei 8 Überarbeitungen, bis das Drehbuch fertig ist. Es redet halt einfach ein Haufen Leute rein. Oder man könnte auch sagen, Schreiben von einem Drehbuch ist ein einziger Feedback-Prozess. Resonanz auf eine Geschichte gibt es nicht erst, wenn der Film fertig ist.
Die Resonanz hat man die ganze Zeit, wenn man den Film macht, vom ersten Moment an, nicht erst, wenn es den Film gibt. Also die Resonanz ist eben schon die Rückmeldung vom Produzent und von der Schauspielerin, wo man will, dass sie spielt und was sagt sie dazu, hat sie Lust drauf und vom Fernsehredakteur. Und es gibt so viele Leute, die ein Buch lesen und so viele Leute, die auf Muster schauen beim Drehen und die immer mitreden, dass man sozusagen schon die ganzen Jahre vorher immer das Feedback hat.
Räumen wir am Ende des Gesprächs mit Michael Lewinsky noch mit einem Vorurteil auf. Nicht jeder, der gerne Film macht, muss auch wahnsinnig gern wahnsinnig viel Film schauen.
Nein, ich bin nicht so ein Filmmaniac. Ich gehe gerne ins Kino, aber nicht die ganze Zeit. Und ich bin auch, es gibt auch in der Filmgeschichte ganz viele Filme, die ich nie gesehen habe, wo ich vielleicht eines Tages mal noch schaue. Man kann einen guten Roman lesen oder ein schönes Theaterstück sehen oder einen schönen Popsong hören, was auch immer. Das kann einem alles ebenso inspirieren für die Arbeit wie einen fremden Film.
Der nächste Schritt, wenn das Drehbuch steht, Crew für den Film beieinander ist und man weiss, welche Schauspieler man dafür will, ist es eigentlich ein Film. Warum man dabei fast immer mindestens 2000 Leute braucht, gerade nach «Battle Without Honor or Humanity» von Tomoyasu Hotei, ein Song aus dem Film «Kill Bill». Ihr hört Inputs. In ein paar Stunden sind die Oscar-Verleihungen. Vorher zerlegen wir noch einen Film in seine Einzelteile. Wenn man die Einzelteile aneinander reiht, dann hat man schnell einmal ein paar Jahre Arbeit zusammen. Wie aus einer Idee ein Drehbuch entsteht, haben wir gerade vorher gehört. Jetzt zeigen wir, wie es eigentlich in Filmen abläuft. Dazu schauen wir Reiko Jaspitz über die Schulter. Der Nachwuchsregisseur trägt gerade den Kurzfilm «Nur ein Wort». Es geht um ein kleines Mädchen, das in der Schule ist und einfach nicht schreiben will. Die Lehrer machen sich Sorgen, die Mutter auch. Und will ihre Tochter mit allen Mitteln dazu bewegen, dass sie endlich einen Stift in die Hand nimmt und wenigstens ein Wort schreibt. Der Schauplatz ist ein Zimmer in einem alten Haus in einem Villa im Knonauer Amt im Kanton Zürich. Ich habe mich für einen Besuch angemeldet und stand draussen vor dem Haus, neben zwei grossen Transporter, die dazu gebraucht worden sind, das ganze Filmmaterial hierher zu bringen. Das Haus selber ist ein grosser, rechteckiger Kasten, wahrscheinlich etwa 100-jährig und vor kurzem noch dunkelgelb angemalt worden. Es hat grosse Fenster. Aussen am Haus steht eine Hebebühne mit einem grossen Skiwerfer dran. Zwar scheint die Sonne, trotzdem zündet der Skiwerfer etwa 5 Meter ab Boden von aussen hell in ein Fenster von dem Haus hinein. Offensichtlich langt das Tageslicht allein nicht. Dreharbeiten, die im Haus stattfinden, brauchen nur eine extra Portion Licht.
Ich stehe jetzt vor der Tür des Schulhauses, mache mal auf, gehe rein, es hat hier einen Raum. Schon da liegen ganzen Haufen Sachen umeinander, die man für Dreharbeiten braucht. Es hat hier grosse Kisten, Metallkisten und Hartplastikkisten. In diesen Kisten hat es diverses technisches Material, Adapter, Sticker, Verlängerungsstangen, alles das, was man zum Filmen eben auch braucht. Man merkt, das ist Teamarbeit hier.
Vermittelt hat mir der Besuch auf dem Filmset die Aufnahmeleiterin Regula Begott. Sie hat mich schon erwartet und erklärt mir, dass ich einfach darauf losfragen soll, wenn ich etwas wissen will. Man sagt sich «du». Man ist unkompliziert. Die Regula zeigt mir das Zimmer, wo drin gefilmt wird.
Im oberen Stock des alten Schulhauses finden die eigentlichen Dreharbeiten statt. Im Moment wird gerade umgebaut. Ein Zimmer ist leer geräumt worden für Dreharbeiten. Es hat dort jetzt nur noch ein Bett und die Requisiten, die es braucht für den Film. Die Kamera ist natürlich dort drin. Es hat einen Haufen Leute, die da immer wieder Sachen rein- und raustragen in das Zimmer, wo die Dreharbeiten stattfinden. Es hat Techniker mit schweren Gürteln und die haben Funkgeräte dort dran und andere Sachen. Und ich keine Ahnung, für was die sind. Immer wieder wird etwas rausgetragen und wieder reingetragen in das Zimmer. Kamera neu positioniert.
Wenn das Material einmal am richtigen Ort ist, wird die nächste Szene besprochen.
Und dann kommt sie ja so und wir gleichzeitig
können wir machen. Also wir wollen sie ja im Film eingehen, einfach und man ist nicht genau dort, wo sie dort wäre. Ja.
Dass die Idee wäre, dass in dem Moment, wo sie die Türklinke ergreift, dass man dann eigentlich auf so eine Nähe in die Tür
kommt. Das ist geil, das ist geil.
Oder also so eine Bewegung. Aber ja. Zuerst müssen wir hier das erste Mal.
Natürlich.
Im Raum innen wird gefilmt. Auf der anderen Seite vom Raum, gerade an der Wand nebendran, hat es einen Monitor. Dort steht der Regisseur, der Reiko Jaspitz, jeweils davor und beobachtet während dem eigentlichen Dreh, ob alles genau so im Bild ist, wie er sich das vorstellt.
Bis das Licht, das Bild und der Ton genau so eingestellt sind, dass man die nächste Szene in Angriff nehmen kann, vergehen immer wieder ein paar Minuten. Eine rechte Niveli-Arbeit, die der Regisseur Reiko Jaspitz dort zu verantworten hat. Und trotzdem gern macht.
Für mich ist es eigentlich spannend, grundsätzlich, dass man etwas im Kopf hat, wo man dann einfach entstehen lassen kann. Und die Zuschauer schauen das und sie können sich eigentlich so drin versenken, dass es für sie wie auch Realität ist. Und dann ist es eigentlich auch darum, die Detailarbeit, die man nachher leistet, dass eigentlich alles stimmt, dass es wirklich am Schluss auch so zusammenkommt, dass das möglich ist und dass dann im Prinzip, wenn Fehler passieren oder irgendwie eben vielleicht jetzt Anschlussfehler oder irgendwie ein Spiel irgendwie nicht ganz sitzt, dann kann der Zuschauer so nicht ganz reinkommen und darum ist es so wichtig, dass man das alles so ganz macht, bis es wirklich sitzt.
Filmen ist für die meisten in dem Team eine Stop-and-Go-Arbeit. Alles einrichten, so wie es der Regisseur will und das Drehbuch verlangt.
Ruhe bitte, wir drehen wieder.
Dann aus dem Bild raus und ruhig warten, bis die Szene gefilmt ist. Und allenfalls nachjustieren, wenn der Regisseur noch nicht zufrieden ist. Vielleicht noch mal ein bisschen Trockennebel ins Zimmer sprühen, damit das Licht diffus bleibt. Und dann wieder ruhig warten, während die Kamera läuft. Es ist eine angespannt, konzentrierte Atmosphäre, die das ganze Haus in Beschlag nimmt.
Filme machen finde ich persönlich jetzt fast spannender als Filme schauen.
Sagt dazu die Aufnahmeleiterin Regula Begotz. Ich frage sie während einer Umbaupause, was eigentlich genau ihr Job ist.
Als Aufnahmeleiter ist man zuständig für die Infrastruktur, die es braucht, für das so ein Film kann stehen. Und das gehört Sicherheit, Wärme, Kälte, Essen, Trinken, WC, Parkplätze, Strom und so weiter dazu. Das klingt jetzt relativ langweilig, aber das, also es ist eben nebst dem, dass man die Infrastruktur bereitstellen muss, bedeutet das so, dass man inhaltlich natürlich wissen muss, was geplant ist. Ein Beispiel, wenn man einen Nachtdreh hat, der Regisseur möchte gerne, dass in gewissen Fenstern Licht ist, dann ist mein Job, dann die Leute ausfindig zu machen, die dort wohnen, bei denen zu schlüsseln, einzufordern oder sie zu bitten, nachts Licht zu brennen, was ein bisschen blöd ist, weil es gerade Schlafzimmer ist, aber das gehört dann alles dazu, das mit denen zu besprechen. Es ist auch nicht der Job, wo man am Morgen um 8:30 kommt und um 4:45 ins Bleistift ablegt. Die Tage sind lang, man muss viel aushalten, aber man kommt auch viel zurück.
Im besten Fall kommt man einen Film zurück, über den begeistert und ein Team, das bei der Produktion gerne daran gearbeitet hat. Und das ist bei 30 bis 40 Leuten, die zusammen normalerweise an einem Filmset arbeiten, doch auch schon eine Leistung. Das Team von Reiko Jaspitz für den Kurzfilm hat etwa 18 Leute. Wie gerne die zusammen arbeiten, kann ich nach ein paar Stunden Besuch nicht wirklich sagen. Aber auf jeden Fall arbeiten die 18 Leute konzentriert. Jeder weiss genau, was er zu tun hat. Und das muss Ruhe sein, wenn es alle paar Minuten heisst.
Ruhe bitte, wir drehen wieder.
Die Kamera läuft, alle im Haus sind mucksmäuschen still. Im Moment wird gerade eine Szene ohne Dialog gefilmt. Im fertigen Film sieht man dann die Mutter, wie sie ganz allein Sachen aus dem Kinderzimmer wegnimmt. Während dem Dreh ist die Schauspielerin allerdings alles andere als allein.
Es ist nicht nur der Kameramann, der in dem Raum steht und die Schauspielerin auf Schritt und Tritt begleitet. Neben dem Kameramann hat es auch noch eine Frau, die ganze Zeit das richtige Licht einmisst für die Kamera. Dann hat es einen Tönler, der ein Mikrofon an einem Galgen mitführt und auch die ganze Zeit auf Schritt und Tritt immer so folgt der Schauspielerin, dass zwar ein guter Ton da ist, aber dass er schlussendlich auch nicht im Bild ist. Weiter hinten im Raum ist dann der Regisseur, der das Ganze beobachtet und auch noch ein zweiter Tönler, der den Ton abmischt. Und das für eine Szene, die ein paar Sekunden im fertigen Film einnimmt und eigentlich ganz ruhig daherkommt.
Der Reiko Jaspitz ist auch bei dieser Szene nicht auf Anhieb zufrieden. Sie muss nochmal gefilmt werden. Das ist nicht die Ausnahme. Das ist die Regel. Auch bei einem Kurzfilm wie «Nur ein Wort» wird die Szene 3-4 Mal wiederholt, bis sie definitiv im Kasten und der Regisseur zufrieden ist. Für die perfekte Illusion braucht es eine perfektionistische Arbeitshaltung. Der Ausnahmeregisseur Stanley Kubrick zum Beispiel hat das wie kein anderer auf die Spitze getrieben. Für seinen Kult-Horrorfilm «Shining» die berühmte Szene gedreht hat, wo Jack Nicholson alias Jack mit einem Bieli Türe einschlägt und seine Frau Wendy panisch schreit vor Angst, ist der Kubrick lang nicht zufrieden gewesen. 127 Mal hat er laut eigenen Angaben die Szene wiederholt. So lange, bis der Jack genau so wahnsinnig geschaut und Wendy genau so panisch geschrauen hat, wie er es wollte.
Here's Johnny!
Und Kap. Gut, haben wir.
127 Versuche für eine Szene. Solche Extravaganzen kann sich der Reiko Jaspitz nicht leisten. Er hat für seinen Kurzfilm 5 Drehtage zur Verfügung. Nicht mehr. Da liegt es nicht drin, so viel Zeit für eine Szene zu verlieren. Trotzdem, ein Film drehen ist auch bei ihm eine Arbeit, wo man nur langsam für sich kommt. Jede Einstellung, jede neue Sequenz, das braucht einfach seine Zeit. Auch wenn ein Regisseur schnell ist, bringt er pro Tag nicht mehr als ein paar wenige Minuten Film zusammen. Wenn man nichts zu tun hat, kommt es einem beim Zuschauen als eine wahnsinnig langwierige Arbeit vor. Eine Stunde Aufwand für ein paar Sekunden Film.
Wenn man auf dem Set am Drehen ist, geht es echt und einem so ein... Keine Ahnung, wenn man 12 Stunden oder wenn man länger am Drehen ist, kommt es einem eh nicht so lange vor. Also die Zeit läuft einem eh in dem Sinn davon, weil man gerne immer noch mehr machen will. Und in dem Sinn kommt man nie dazu, dass man sich mal langweilt.
Was macht für dich die Faszination vom Film aus?
Die Faszination ist für mich schon, dass eigentlich einfach irgendeine Welt entstehen lässt. Also irgendetwas, wo es einfach im Prinzip nur irgendwelche Köpfe passiert sind und dann kann man das einfach so bringen, dass das nachher wirklich für eine breite Masse zugänglich ist und die das miterleben können. Und sei es jetzt irgendetwas rekonstruieren, vielleicht eine historische Tatsache, die es so gegeben hat, wo man sich aber dann wirklich trainieren kann, indem man es sieht und hört, im Vergleich zu halt eben, wenn man es jetzt nur irgendwie liest.
Und wie und wen hast du das gemerkt, dass Film deine Leidenschaft ist?
Es ist eigentlich schon immer, bin ich vom Film sehr angezogen gewesen. Als ich noch ganz jung war, habe ich immer gemeint, ich kann Schauspieler, ich will Schauspieler werden, weil das ist so die erste Berührungsfläche gewesen mit Film. Dann habe ich gedacht, oh, da Film und da Schauspieler. Ich habe dann gemerkt, dass ich einfach nicht Schauspieler kann. Und dann bin ich älter geworden und habe gemerkt, dass es beim Film noch viel mehr gibt, als nur die vor der Kamera stehen. Und darum ist eigentlich die Faszination ist immer gewesen und es ist nicht mehr gewachsen. So.
Also auch ein Filmliebhaber?
Definitiv, ja. Also, sehr, sehr viele Filme geschaut und ich schaue auch stetig sehr viele Filme. Ja.
Was für Filme?
Alle Genres. Also ich bin da nicht irgendwie festgelegt. Mir gefällt jede Art von Film, auch ob es irgendwie der klischeehaftes Hollywood-Film ist, wenn er in dem, was er soll sein, gut ist, dann schaue ich den gerne. Oder? Also ich meine, also es ist wie wenn ich einfach einen puren Actionfilm schaue, dann muss mich unterhalten, dann muss mich jetzt nicht jeder mit einer tiefgründigen Handlung mitreissen und ich schaue ihn gleich gerne. Der darf mich dann sicher einfach nicht langweilen. Hingegen, wenn irgendein tiefgreifender Film zwischen denen mal nicht so interessant ist, dann finde ich, macht es das aus, wenn alles andere stimmt und das Spiel stimmt. Und von dem her kann ich mich da nicht festlegen.
Für den Reiko Jespez ist nur ein Wort eine Visitenkarte. Kommt sein Kurzfilm bei den Produzenten und den Geldgeber an, stehen seine Chancen gut, dass er auch mal einen langen Spielfilm drehen darf. Entsprechend gross ist der Druck, der auf dem Reiko liegt. Aber der gehört zum Geschäft. Wer etwas leisten will, muss auch etwas ertragen können. Das war schon bei den Dreharbeiten zu «Vom Winde verweht» so. Niemand hat daran geglaubt, dass ein Film über den Bürgerkrieg die Leute ins Kino lockt. Trotzdem hat der Produzent David O. Selznick an Geschichte geglaubt. Wäre der Film ein Flop geworden, hätte er gerade zusammenpacken können. Unter dem Erfolgsdruck und mit seinem Perfektionismus gesegnet, hat der Selznick die gesamte Filmmannschaft terrorisiert. 3 Regisseure und 10 Drehbuchautoren hat er geschlossen. Die Hauptdarstellerin Vivian Leigh ist am Ende der Dreharbeiten vor Erschöpfung zusammengebrochen. «Vom Winde verweht» ist trotzdem einer der grössten Erfolge der Filmgeschichte geworden. Nicht zuletzt dank der Cutter, die aus 150 Kilometern Film-Rohmaterial wieder eine Handlung gemacht haben, die verhebt. Ein fertiger Film aus dem Rohmaterial zu schneiden, das war eine monströse Arbeit. Und das ist es auch heute noch. Auch wenn mittlerweile der Computer dabei hilft, wie man aus x Stunden Rohmaterial eine Geschichte meißelt, die Zuschauer bewegt, das fragen wir gerade nachher den Mike Scherer. Der Mike Scherer hat unter anderem den Schweizer Erfolgsfilm «Die Herbstzeitlosung» geschnitten. Zu ihm gehen wir gerade nach dem Bruce Springsteen und «Streets of Philadelphia». I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Night is falling, I'm lying awake.
I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
«Streets of Philadelphia» von Bruce Springsteen. Ein Song, den er extra für den Film «Philadelphia» geschrieben hat. Der Tom Hanks spielt drin einen AIDS-kranken Anwalt, der sich gegen seine Diskriminierung wehrt. Der Film und der Song sind Mitte 90er Jahre ein voller Erfolg gewesen. Der Tom Hanks hat einen Oscar für die beste Hauptrolle gewonnen. Der Bruce Springsteen hat einen Oscar für den Song zum Film bekommen. Wer den Film gesehen hat, vergisst auch die Musik dazu nicht mehr. Es gibt noch andere derartige Filme. Wer «Matrix» kennt, sieht jetzt vor seinem inneren Auge Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss schwer bewaffnet in eine Eingangshalle von einem Hochhaus laufen. Sie haben schwarze Mäntel an, sind total cool und schiessen alles kurz und klein, was sich ihnen in den Weg stellt. Und wenn man diese Musik hört, weiss man sofort, der Johnny Depp macht als exzentrischer Piratenkapitän Jack Sparrow wieder die Welt mehr unsicher. Pirates of the Caribbean laut grüssen. Und das hier ist zwar schon 27 Jahre her, aber wer den Geisterjägerfilm Ghostbusters dort mal gesehen hat, der erinnert sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auch noch an den gleichnamigen Titelsong von Ray Parker Jr.
DRS3 Input.
In der Nacht vor der Oscar-Verleihung zerlegen wir Film in ihre Einzelteile. Musik spielt im Film eine grosse Rolle. Sie ist wie ein Förderband für die Emotionen. Und manchmal ist die Filmmusik so eingängig, dass man sich noch Jahre später an die Bilder erinnert, die dazu gehören. Trotzdem ist es nicht die Musik, die im Film den Rhythmus gibt. Ein Film hat nämlich auch einen Rhythmus, wenn er keine Musik hat. So wie zum Beispiel die dänischen Dogma-Filme, die komplett ohne Musik auskommen. Der eigentliche Rhythmus entsteht, wenn ein Editor oder ein Cutter am Schnitttisch eine Szene länger oder weniger lang zeigt und von einem Schauplatz zum anderen wechselt. Wie das genau geht, das finden wir jetzt raus. Wir gehen zu Mike Scherer. Der Mike Scherer hat unter anderem den Schnitt beim Schweizer Erfolgsfilm «Die Herbstzeitlosen» mit Stefanie Glaser in der Hauptrolle gemacht. Wir sind im Büro von einer Filmproduktionsfirma in der Stadt Zürich, kurz nach dem Mittag. Der Mike Scherer schneidet gerade einen Dokumentarfilm. Der Film handelt vom Jodlerclub Wiesenberg, der mit «Ewige Liebe» die Hitparade gestürmt hat und auf seiner Tournee bis an die Weltausstellung Shanghai gekommen ist. Wenn man im Schnittbüro reinsteht, dann fällt zuerst einmal eine Wand auf, wo gut und gern 150 Post-it-Zettel draufgeklebt sind. Die Post-it-Zettel sind in Spalten aufgeteilt. Jede Spalte von oben nach unten hat 10 bis 20 Post-it-Zettel und steht eine Art für ein Kapitel vom Dokumentarfilm. Und jede Spalte von links nach rechts gliedert die Kapitel dann in die Reihenfolge, wie sie im fertigen Film nacheinander kommen sollen. Auf den Post-it-Zettel stehen dann so Sachen wie Intro, Landschaften, Chorprobe, Winter-Sommer oder zum Beispiel auch Noldi Essen, Expo-Konzert,
Schweinealpabfahrt.
Bei einem Dokumentarfilm, anders als bei einem Spielfilm, ist es so, dass die Geschichte eigentlich im Schnitt entsteht, im Sinne von, man hat nicht ein vorgehendes Drehbuch, sondern die Realität, die man ja dokumentiert hat oder verfolgt hat, schreibt eigentlich das Drehbuch. Und im Schneidraum hat man eigentlich die Aufgabe, aus all den Beobachtungen, die gemacht worden sind, in der Realität einen Film zu machen, der kohärent ist und eine Geschichte erzählt. Und man hat eigentlich da jetzt das System gewählt, es gibt unterschiedliche, aber dass man für jede Szene, wo wir interessant gefunden haben, ein Post-it gewählt haben oder geschrieben haben, wo zum Teil wieder umgeschrieben wird, wenn man in der Szene einen anderen Fokus legt und wir die Post-its an dieser Wand umeinander bewegen, in der Suche nach der richtigen Struktur und Erzählform des Films.
Also ist die Post-it-Wand eigentlich für Sie eine Möglichkeit, um den Überblick zu behalten in dem Film?
Genau. Es sieht im Moment wahrscheinlich relativ chaotisch aus, aber es hat eine sehr klare Ordnung, eben wie Sie gesagt haben, von oben nach unten und links nach rechts. Und man kann sich eigentlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, recht schnell orientieren und sich immer wieder daran halten, wenn man irgendwann eine bestimmte Szene schafft, den Überblick zu behalten, was verändert das weiterhin und was hat das für Konsequenzen.
Jetzt mit den Post-it-Zetteln, die eigentlich den Verlauf des Films von A bis Z festlegen, haben Sie jetzt den Film schon im Kopf und müssen eigentlich nur dann die richtigen Szenen aneinanderschneiden?
Nein, also ich habe den Film nicht im Kopf, ich habe alle Szenen im Kopf, aber den Film sind wir eigentlich immer noch am Suchen. Man tut beim Schneiden verschiedene Stadien eigentlich definieren und wir sind immer noch im Rohschnittstadium und das heisst, im Rohschnitt, da tut man eigentlich noch nicht an den visuellen oder akustischen Feinheiten der Szene arbeiten, sondern man ist immer noch dran, eben am rohen Bauen der Geschichte. Und das heisst, die Szenen sind in einer relativ rohen Form, also es wird gesagt, was gesagt soll werden, oder es wird man gesehen, was man will sehen, und dann tut man sie aber eben vielleicht auch probieren, wieder einen anderen Platz zu verschieben. Und darum habe ich den fertigen Film noch nie im Kopf, weil wir da immer noch am Suchen sind. Also die definitive Abfolge von diesen Zetteln, die ist noch nicht da.
Sie haben im November angefangen mit dem Schneiden, 150 Stunden Rohmaterial, schätzungsweise sind es etwa gewesen. An welchem Punkt sind Sie jetzt?
Zwei Drittel auf dem Weg zu einem guten Rohschnitt, würde ich sagen. Ich habe nur noch einen Monat an diesem Projekt Zeit, bis Mitte März, weil ich nachher einen anderen Film schneide. Wir werden sicher nicht fertig arbeiten bis dann. Der Film wird noch weiter geschnitten werden von jemand anderem. Aber wir werden bis dann sicher eigentlich die Struktur gefunden haben, damit eben dieser Arbeitsschritt eigentlich mit gutem Gewissen kann abgegeben werden.
Post-it 20 ist nur ein Hilfsmittel. Geschnitten wird schlussendlich auf dem Computer. Im Moment zeigt der Bildschirm vom Computer zwei Standbilder mit verschiedenen Szenen aus dem Dokumentarfilm, wo der Mike Scherer am Schneiden ist. Die eine Szene zeigt einen Mann und eine Frau an einem Tisch, wie das Dokument studieren. Die andere Szene ist von einem Alpabzug, der auf einem Marktplatz von einer Stadt ankommt. Die Aufgabe von Mike Scherer ist es jetzt, die Szene so aneinander zu schneiden, dass es einen stimmigen Ablauf gibt, eine stimmige Sequenz.
Also konkret geht es beim Schneiden darum, dass man eigentlich aus dem Rohmaterial, das eben sehr lang ist, entscheidet, welche Teil von wo ist der Startpunkt und wo ist ein Endpunkt, wo man verwendet, und dann eigentlich das rausnimmt und kopiert oder eben schneidet in eine Sequenz, wo all die verschiedenen Teile, die man ausgewählt hat, dann in einer chronologischen Zeitabfolge hintereinander sind. Das heisst, man tut eigentlich am Anfang aus dem Rohmaterial pro Szene am Anfang und dann später eben innerhalb von diesen Szenen, wenn man weiterkommt, eigentlich wie Prioritäten setzen, sagen, was ist wichtig für die Geschichte, wo legen wir Schwergewicht, und dann, wenn sie in der sogenannten Sequenz, also in einer Zeitachse strukturiert ist, dann fängt man an mit denen, also einerseits an einem Rhythmus schaffen, aber andererseits auch eben die Blöcke innerhalb mit diesen Post-its irgendwie verschieben.
Wie schnell geht der Prozess vor sich? Also wenn Sie jetzt einen Arbeitstag rechnen, wie viele Sekunden oder Minuten Film bringen Sie da in eine Sequenz rein, also aus dem Rohmaterial, so ein Stückchen von dieser Geschichte weiter erzählen?
Das kommt extrem darauf an, wenn man bei einem Spielfilm oder einem Kinofilm an einer ersten Rohversion arbeitet, dann arbeitet man parallel eigentlich zum Drehen. Und das heisst, es kommt eigentlich immer das, was gedreht worden ist am Set, kommt eigentlich jeden Tag in den Schneidraum aus dem Labor. Und dann habe ich eigentlich wie das Ziel, die Minuten, die dort gedreht worden sind, sind je nachdem zwischen 3 und 5 Minuten, die man dreht pro Tag. von einem Film, dass ich die eigentlich möchte in einer groben Form abarbeiten. Dann ist aber die Szene noch sehr roh, aber sie erzählt in etwa das, was eigentlich im Drehbuch oder so erzählt wird. Aber je später man kommt, sowohl beim Spielfilm und beim Dokumentarfilm, setzt der Prozess einfach viel früher ein. Gibt es Tage, da macht man keinen einzigen Schnitt. Also weil man eigentlich nur eben am entweder Zettel umeinander verschieben ist oder am Visionieren ist, am Versuchen herauszufinden, wo genau ein Problem inhaltlich oder von einer Figur her entsteht, damit und das versucht, Lösungsansätze zu entwickeln. Heutzutage probiert man schneller Sachen aus als früher, weil man digital schneidet, also im Computer. Aber ich denke, noch vom analogen oder Filmschnitt her, wo jeder Arbeitsschritt einfach auch mit so viel physischer, manueller Arbeit verbunden war. Was sicher geblieben ist, ist, dass man versucht, eigentlich nicht über einfach Trial and Error probieren, zum richtigen Resultat zu kommen, sondern eigentlich versucht, in der Diskussion Lösungsansätze zu finden, die man dann umsetzt.
Sie schneiden ja schon sehr lange Filme, haben unter anderem oft mit der Bettina Oberli zusammen geschafft. Sie haben auch die Herbstzeitlosen geschnitten, einer der erfolgreichsten Schweizer Filme der letzten paar Jahre. Haben Sie dort lange dran geschnitten, zum Beispiel an dem Film? Oder ist dort relativ klar gewesen, eigentlich aufgrund vom Drehbuch, wie es schlussendlich rauskommen soll?
Bei einem Fernsehfilm, was die Herbstzeitlosen ursprünglich war, hat man meistens eigentlich eine budgetierte Zeit von 10 Wochen. Und in diesen 10 Wochen versucht man, den Film eigentlich zu machen. Ich habe es auch schon erlebt bei einem Fernsehfilm, dass man das Gefühl hat, man braucht mehr Zeit und noch eine Woche oder so bekommen hat. Aber meistens ist es ungefähr in diesem Rahmen. Bei einem Kinofilm in der Schweiz ist es irgendwo zwischen 14 und 18 Wochen, die man braucht. Und bei einem Dokumentarfilm ist das irgendwo zwischen 4 Monaten und einem Jahr, wo zum Teil Leute schon daran gearbeitet haben, weil es einfach länger braucht, Geschichte zu finden, wo die Zeit ist, wo beim Spielfilm oder beim fiktiven Film eigentlich in die Drehbuchentwicklung hineingeht.
Ein Film schneiden ist übrigens in den meisten Fällen nicht so ein einsamer Job, wie es tönt. In den meisten Fällen sitzt nämlich der Regisseur daneben und der Cutter oder Editor vom Film dort zusammen mit dem Regisseur die ganze Handlung besprechen, wo der Film dann in seiner fertigen Fassung Szene für Szene soll überkommen. Sein Handwerk gelernt hat der Mike Scherer übrigens an der Filmschule von der Universität New York. Dort hat er auch bewiesen, dass er nicht nur beim Filmschnitt, sondern auch als Regisseur Talent hat. Sein Abschlussfilm «Warmth» hat den Oscar für den besten Film von einem Filmstudenten bekommen. Daraufhin hat der Mike Scherer in den USA 2 Spielfilme angepackt und lange daran gearbeitet. Beide Projekte sind aber schlussendlich im Sand verlaufen. Jetzt hat der Mike Scherer in der Schweiz geschafft, was er zu Amerika nicht hätte können. Er hat seinen ersten eigenen Langspielfilm gedreht. Der Film heisst «Stationspiraten» und handelt von krebskranken Kindern, die sich im Spital die Freude am Leben nicht wollen.
Guten Morgen, liebe Schwestern. Ich habe wieder mal die ganze Nacht Freude dran. Was gibt's? Einmal bleib frei, super, bitte.
Kämpfen. Weitermachen. Glauben.
Du lebst. Das ist das Einzige, was zählt. Du lebst.
«Stationspiraten» hat den Publikumspreis am Zurich Film Festival gewonnen und ist für den Schweizer Filmpreis «Quartz» nominiert, wo Anfang März vergeben wird. Als Filmeditor zerlegt Mike Scherers Rohmaterial von einem Film in seine Einzelteile und setzt es nachher wieder zusammen. Als Regisseur darf er den Blick fürs grosse Ganze nicht verlieren. Fragt sich, ob er unter diesen Voraussetzungen überhaupt nur nach einem vierabigen Film geniessen kann, ohne dass er ihn analytisch auseinandernimmt.
Nein, ich glaube, das ist etwas Wunderbares am Film, dass auch wenn man sich so lange mit Film auseinandersetzt, es ist so ein kräftiges Medium, dass auch wenn man hersitzt ins Kino und es wird dunkel und es geht ein paar Minuten, bis man eine Geschichte eintaucht, aber wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann muss ich mich anstrengen, um die Geschichte gleichzeitig zu analysieren. Mittlerweile selbstverständlich kann ich bei einem Film in einer analytischen Position bleiben und den Film in seinem Handwerk und seiner Machart verstehen, während er läuft. Und ich muss nicht ein zweites und ein drittes Mal schauen. Aber wenn ich mir nicht Mühe gebe, das zu machen, dann werde ich nach wie vor vom Film und der Geschichte eingenommen und gefangen genommen und kann mich total relocieren und da bin ich dankbar dafür.
Für welche Art von Film, wenn Sie einen schauen, schlägt Ihr Herz jetzt?
Ich glaube, das ist nach wie vor sehr, sehr breit gefächert oder immer wieder breit gefächert. Ich kann an einem intelligent erzählten amerikanischen Film wie irgendwie vor 2 Jahren oder so «There Will Be Blood» zum Beispiel, aber auch vom letzten Batman-Film kann ich genauso begeistert sein wie von irgendwie vom «Prophet», vom «Odiach» oder von, ich weiß nicht, vom letzten Mike Lee-Film «The Another Year». Also da habe ich sehr ein breites Spektrum.
Wenn man so im Schweizer Filmschaffen im Moment jetzt verwurzelt ist wie Sie, eben Sie verdienen hier quasi ihr Brot, sind da engagiert, machen eigene Filme. Schaut man da noch auf Hollywood und nimmt man da überhaupt noch nicht nur wahr, was zum Beispiel jetzt für die nächsten Oscars nominiert ist, sondern interessiert man sich da noch dafür oder ist das wie eine andere Welt, wo man sich gar nicht mehr dafür interessiert, wenn man in der Schweiz eigentlich sein Brot als Filmemacher verdient?
Ich interessiere mich sehr dafür, nicht nur für das amerikanische Kino oder für das Hollywood-Kino, sondern für, eben, wie gesagt, für alle Arten von Filmen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich weiterbildet. Und weiterbilden tut man sich vielleicht weniger jetzt im Schneiden, indem man irgendein Seminar besucht oder irgendeine Schulung, sondern dass man irgendwie auf der Höhe von der Zeit ist, merkt, dass sich auch in unseren Gewohnheiten, wie Geschichten erzählt werden, verändern tun, der Rhythmus, wie Geschichten erzählt werden, auch die Art, wie Figuren eingeführt werden, oder das hat mit der Zeit zu tun, wo sie verwurzelt sind, aber auch mit Konventionen, wo es darauf basiert. Und da denke ich, zahlt es sich aus, dass man auf der Höhe von der Zeit bleibt und das auch bewusst versucht, wahrzunehmen. Und da ist für mich sehr wichtig, dass ich mich aktiv mit allem anderen Art von Filmschaffen auseinandersetze.
Regen Sie sich auch auf über gewisse Filme?
Selbstverständlich.
Zum Beispiel?
Ja, ich reg mich immer dann auf, wenn ich das Gefühl habe, entweder es ist ein Potenzial in einem Stoff und es ist nicht ausgeschöpft worden und ich mich darüber aufrege, warum. Weil ich glaube, dass es dort eigentlich mehr möglich gewesen wäre. Aber ich rege mich auch darüber auf, wenn ich das Gefühl habe, ein Stoff macht eine Auslegeordnung und wählt dann irgendeine einfache Abkürzung im Sinne von, dass das Thema eben nicht ernst nimmt oder irgendwie nicht entschieden ist, was er will erzählen. Ich kann mich aber auch darüber aufregen, wenn ich einfach merke, dass viel zu viel irgendwie Geschichten reingepappt wird und auch dort unentschieden ist. Ich rege mich aber auch generell schneller auf, wenn ich das Gefühl habe, die Filmemacher wissen gar nicht genau, was sie erzählen wollen und der Film hat keine Haltung, wo er eigentlich weitergehen will. Weil das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass ich im Kino nicht nur einfach eine blanke oder eine relativ unförmige Masse möchte vorgesetzt bekommen, sondern ich möchte auch eine Haltung spüren, weil dann kann ich auch eine Haltung zu dieser Haltung einnehmen. Und das muss nicht immer sein, dass es mir gefällt, sondern ich kann mich an der reiben oder ich kann mich an der aufregen oder ich kann mich dafür begeistern. Aber dass ich überhaupt leidenschaftlich involviert werde und nicht einfach nur konsumiere, für das braucht es eben eine Position und die muss auch gut erzählt werden.
Was war der letzte Film, den Sie sich aufgeregt haben?
Das würde ich nicht sagen.
Der Alltag, den Sie jetzt führen als Cutter, als Regisseur, eben, Sie verbringen Wochen, Monate in einem Büro vor 2 Bildschirmen mit Filmschneiden. Ist das die Art von Leben, die Sie sich vorgestellt haben, wo Sie angefangen haben, an die Filmschule zu gehen?
Ich denke, in der Mischung mit dem, dass ich jetzt dürfen habe, einen Spielfilm, einen Kinofilm realisieren, auf jeden Fall. Es ist lustig, man sieht sich irgendwie da so in einem Büro und wo sie reingekommen sind, eben, sie sehen irgendwie den Computerbildschirm und den Fernseher und die Wand und es sieht eigentlich alles relativ trocken aus. Aber sobald man sich irgendwie mit der Arbeit auseinandersetzt und über eine Szene anfängt zu diskutieren, dann taucht man eben wieder ein in die Orte, in die Figuren und in ihre Geschichten und dann wird ja all das so lebendig und dann ist es eben kein Büro mehr, sondern es ist irgendwie ein Ort, wo man mit diesen Figuren ist und wo die leben und wo man die versucht zu begleiten und in die richtige Form zu bringen. Und dann ist es ein sehr abwechslungsreicher Ort.
Das sind jetzt sehr begeistert, nehmen Sie die Figuren auch mit heim?
Absolut. Ich denke, wenn man sich mit einem Film wirklich auseinandersetzt, das werden alle, die schneiden oder vielleicht auch Regisseure können bestätigen, dann man weiss nicht nur jeden Satz auswendig, sondern man weiss auch, wie sie unterschiedlichen Takes, also Einstellungen mit unterschiedlichen Inflektionen gesagt haben. Man wählt im Kopf, bevor man einschläft, noch die Bausteine herum, die nicht passen wollen und versucht sich zu überlegen, wie dass man hier Brücken kann schaffen kann. Es ist nicht wirklich etwas, das man am 6 Uhr zu oben abschalten kann.
2,5 bis 3 Jahre geht es im besten Fall von einer ersten Drehbuchfassung bis zum fertigen Film. Allein das Schreiben vom Drehbuch dauert laut dem Drehbuchautor Michael Lewinsky schnell einmal 1 bis 2 Jahre. Und wenn der Film dann gedreht wird, werden ganze Häuser mit Filmequipment vollgestellt. Am Schluss vielleicht nur für eine Szene, die in einem Zimmer spielt und im fertigen Film ein paar wenige Minuten geht. Und das alles für eine Geschichte, die Bild für Bild 24 Mal pro Sekunde und im Schnitt während 90 Minuten an eine weiße Wand geworfen wird und in vielen Fällen vom Publikum schon wieder vergessen ist, wenn es im Kinosaal hell wird. Aber manchmal auch nicht. Manchmal bleibt eine Szene oder ein Spruch, eine Melodie oder vielleicht sogar der ganze Film haften und begleitet einem noch ein Zeitli. Es gibt jedes Jahr ein paar Filme, die das schaffen. Das sind dann die sogenannten guten Filme. Das sind die Filme, die einem wirklich gefallen. Egal, wie es rauskommt, ob einem Film gefällt oder nicht, hinter jedem Film steht eine ganze Schar Leute, die nicht nur viel Lebenszeit, sondern auch ihr Herzblut drin gesteckt haben. Und zwar egal, ob es ein Oscar-prämierter Hollywood-Film oder eine vergleichsweise günstige Schweizer Produktion ist.
Input Podcast auf DRS3.